Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge CAO-Café. Ich bin Yvonne und heute zu Gast habe ich den Jonathan. Er ist Conversion Optimization Manager bei Smarketer. Hi Jonathan.
Hallo, grüß dich. Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr cool, dass du dabei bist und deine Insights mit uns teilst. Vielleicht kannst du dich den Zuhörern ganz kurz vorstellen. Genau, wer bist du? Was machst du?
Genau, also ich bin Jonathan. Ich mache Conversion Optimization bei Smarketer. Komme eigentlich aus dem Sales, also richtig Einzelhandel, dann später Vertrieb. Da habe ich auch bei Smarketer so angefangen und ich hatte vorher eine Umschulung gemacht zum User Experience Designer und das konnte ich dann gut kombinieren für Conversion Optimierung.
Ja, sehr cool. Wie bist du da drauf gekommen zu sagen, hey, ich mache eine Umschulung in dem Bereich?
Ich habe immer mich für Design interessiert, also Grafikdesign und ähnliches, habe aber nie, ich fand mich nie ein Künstler genug, um wirklich nur Grafik zu machen. Und mich haben halt so verkaufspsychologische Sachen interessiert und auch technische Anwendungen und sowas. Und dann habe ich gedacht, User Experience Design, es hing mal so ein Plakat in der Bahn. Ich gedacht, das klingt gut. Das ist doch, glaube ich, genau das, was ich machen will.
Ja, ich würde sagen, wir fangen mit unserer Einstiegsfrage an. Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten, Jonathan?
Ich trinke meinen Kaffee am liebsten mit ein bisschen Hafermilch, aber auch mal schwarz, je nachdem. Und in letzter Zeit vermehrt tatsächlich koffeinfrei, so oft es geht.
Okay, das sollte ich mir vielleicht auch mal als Tipp nehmen. Ich trinke nämlich gerade zur Zeit, würde ich sagen, zu viel Kaffee.
Ja, das geht bei mir nicht, dann bin ich zu nervös am Ende des Tages.
Was sind denn so Themen, die dich aktuell beschäftigen? Ganz allgemein, es kann auch sein, was euch jetzt bei Smarketer so beschäftigt oder ganz allgemein einfach so Themen.
Also ich beschäftige mich natürlich, wie glaube ich viele auch meiner Kollegen, mit künstlicher Intelligenz, was die so für uns schon konkret machen kann heute oder was sie uns eventuell in Zukunft noch bringen wird. Und darüber hinaus bin ich so persönlich, glaube ich, auch wie viele beschäftigt mit den ganzen Krisen auf der Welt und probiere da nicht den Kopf in den Sand zu stecken und irgendwie noch die positiven Seiten auch zu sehen, die es ja definitiv gibt, trotz allem.
Ja, ich glaube, das ist super wichtig, sich die positiven Dinge rauszupicken und das vermehrt einfach auch da den Fokus drauf zu legen, anstatt auf die ganzen negative Dinge, die es gibt.
Genau, ja. Ich habe mir auch abgewöhnt, zu häufig Nachrichten zu konsumieren, sagen wir mal so.
Bei mir ist es im Moment auch wirklich nur noch der Tagesschau-Feed auf Instagram und dann natürlich auch noch die ganzen Business-News. Aber was ich mir wirklich abgewöhnt habe, sind Push-Notifications, weil ich da sonst den ganzen Tag einfach nur noch am Nachrichtenverfolgen bin und ich selber gemerkt habe, das tut mir selbst nicht gut.
Ja, da kommt man auf jeden Fall schnell in so einen Negativstrudel und denkt so, um Gottes Willen, die Welt geht unter. Ja. Kenne ich.
Jetzt hast du ja gerade auch noch angesprochen, KI ist ein Thema, das euch beschäftigt. Was würdest du denn sagen, was sind so die Trends, die ihr dieses Jahr verfolgt? Gehört da KI auch mit dazu?
Also da gehört hauptsächlich auch KI dazu, definitiv. Ja, ansonsten gucken wir natürlich viel auch nach allgemeinen Design-Trends, die so kommen. Also da fällt mir sowas ein wie diese ganzen Neumorphism, Glasmorphism-Geschichten und Neobrutalismus und so. Wobei das natürlich immer schwierig ist. Aus Designperspektive sieht sowas immer super aus. Und wir fragen uns dann natürlich, kann man sowas halt kommerziell auch verwenden für Kunden? Passt das zu deren Zielgruppe? Kann man damit vielleicht auch eine Conversion steigern, indem man halt einen dieser Stile benutzt?
Ich glaube, alle, die jetzt nicht im Designbereich sich so ein bisschen auskennen, vielleicht können die mit den Worten jetzt nichts anfangen. Kannst du einfach ganz kurz mal so sagen, was man sich darunter vorstellen kann?
Also Neumorphism ist ja so die Neuauflage dessen, was so Anfang der 2000er ganz modern war, diese wahnsinnig dreidimensionalen Benutzeroberflächen mit Buttons, schön abgerundeten 3D-Buttons und irgendwelchen Vertiefungen und so weiter und so fort. Das wird auch, glaube ich, gerade bei unter anderem Airbnb getestet hier und da, einfach um mal so Akzente zu setzen. Glasmorphism gibt es ja schon länger, das sieht man häufig bei so digitalen Produkten tatsächlich auch, also Oberflächen, die so Glasanmutung haben und so durchscheinend sind, dann sieht man hinter den Hintergrund noch ein bisschen diese Geschichten und Neobrutalismus, das sind diese Seiten, die so sehr poppig sind mit krassen Farben, krassen Kontrasten und irgendwie Schriftgröße 500 im Hero-Bereich und genau diese Sachen, mit denen man halt sehr viel so Aufmerksamkeit erreichen kann, optisch zumindest.
Ja, da blutet mir manchmal als Marketer das Herz. Also ich finde es immer gut aufgefallen, gerade wenn ich jetzt sage, auf Messen, sage ich auch immer, wir müssen herausstechen. Aber wenn ich dann auf den Webseiten sehe, da denke ich mir so, oh nee, mach's doch lieber ein bisschen dezenter, ein bisschen einheitlicher. Da muss ich sagen, bin ich der größte Fan von, aber klar, man fällt sofort auf.
Ja, das stimmt. Es ist halt immer die Frage, wie ist das tatsächlich so? Es ist halt eher so ein Branding-Ding für mich. Und unbedingt kommerziell sinnvoll vielleicht nicht. Also vielleicht nicht unbedingt so kommerziell sinnvoll am Ende. Muss man halt abwägen und testen letzten Endes. Ne? Das ist, glaube ich, die Prämisse.
Da bin ich gespannt auf die Case Studies.
Ja.
Smarketer war ja früher eigentlich mehr im Google Ads Bereich tätig. Wie seid ihr denn zum Bereich CRO gekommen?
Also wir sind ja immer noch vornehmlich im Google Ads Bereich tätig. Und zum CRO-Bereich sind wir dadurch gekommen, dass wir natürlich Kampagnen für Kunden geschaltet haben, die dann Webseiten hatten, wo wir ziemlich schnell gemerkt haben, okay, dass jetzt die Zahlen nicht so kommen, wie du dir das vorstellst, liegt jetzt nicht mehr an den Kampagnen, weil die sind eigentlich super aufgesetzt. Wir müssen an deiner Seite arbeiten. Und dann wurde bei uns diese Abteilung so langsam aufgebaut und es hat tatsächlich angefangen als so kostenloser Zusatzservice für unsere Bestandskunden. Ab einer bestimmten Größe hat man da einfach auch Tipps mitbekommen und dann haben wir kurze Checks gemacht. Hier, guck mal da, vielleicht die Buybox mal ein bisschen so machen, vielleicht platzierst du die Navigation mal anders und so weiter. Und das hat dann immer mehr Fahrt aufgenommen, bis wir dann auch wirklich angefangen haben, Betreuungspakete anzubieten als so Cross-Sell, Upsell-Möglichkeit. Ja, und das Ziel war letzten Endes, ein Bestandskundenwachstum noch zu fördern.
Wie viele seid ihr mittlerweile bei euch in der Abteilung?
Wir sind jetzt zu 8.
Dann würde ich mal sagen, das wird ganz schön angenommen. Aber klar, es macht halt auch keinen Sinn, Ads zu schalten, wenn du auf eine Seite kommst und dann konvertieren die Kunden nicht. Dann bringt dir das Budget, was du in die Ads natürlich reinpuffst, das bringt dir natürlich am Ende dann auch nichts.
Genau, so sehen wir das auch. Und es ist halt, also die Symbiose ist halt einfach ziemlich gut, weil eben, wenn wir in der CRO-Abteilung super Arbeit machen, dann sinken halt auch die Kosten für die PPC-Kampagnen, also ne, das ist halt Cost of Acquisition und so weiter, das geht halt dann im Idealfall runter und das ist ja super, freuen sich ja alle.
Was sind denn so die grundlegenden Prinzipien, nach denen ihr zum Beispiel jetzt eine Landingpage verbessert oder dann auch sagt, ihr möchtet da eben die Conversion Rate steigern?
Also wir haben so ein Smarketer Growth Framework, wo wir verschiedene Tools zusammenfassen und dann je nachdem, wie die Situation ist, uns da bedienen. Aber letzten Endes gehört da unter anderem eine klassische In-Page-Analyse dazu, also mit Analytics oder mit Tools wie Hotjar oder Clarity, aber auch On-Page. Und dann richten wir uns ganz gern auch nach diesem 7-Ebenen-Modell von André Morris, was ja hoffentlich die meisten kennen, und schauen da eben auch Limbic-Types so zu bestimmen, wenn es passt, und entsprechende Behavior-Pattern auszusuchen später für Testhypothesen und Maßnahmen. Und so hangeln wir uns dann halt dann durch. Und wir haben dann am Ende einen Reigen an Ideen und die priorisieren wir nach Pi-Framework und dann werden die halt eben nach dem größten Score in diesem Framework abgearbeitet und vertestet.
Baut ihr die Tests dann auch selbst oder liegt es hauptsächlich bei den Unternehmen?
Wir haben Kunden in der Betreuung bei uns mit einem Testing-Paket, da bauen wir die Tests tatsächlich auch selbst. Wir haben aber auch Kunden, die machen das in-house und die haben bei uns ein Consulting gebucht und für die produzieren wir dann die Testideen und Integration und machen die dann selbst.
Würdest du sagen, es ist relativ easy, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Basis von Daten Ideen findet, die dann auch beim Unternehmen so zu priorisieren, dass sie zum Beispiel, weil sie bei euch relativ hoch gescored sind, sie auch umgesetzt werden? Oder siehst du eher noch das Problem, dass Unternehmen eher so sind, nee, wir hatten da jetzt eine Idee, das nach einem Bauchgefühl beispielsweise, wir möchten jetzt unbedingt diese Idee umsetzen?
Also wir plädieren in Gesprächen immer dafür, Sachen zu vertesten. Es gibt ja auch oft Unternehmen, die sind sehr ungeduldig, die sagen, oh, das ist, auch wenn wir Ideen haben, sagen die, oh, das ist super, wollen wir das nicht gleich umsetzen, das muss man noch gar nicht testen. Das sieht man doch, dass das auf jeden Fall mehr bringen wird. Aber nein, dann probieren wir die auszubremsen und wirklich einen Test aufzusetzen und das dann auszuprobieren. Ja, also es ist schon trotzdem schwierig. Klar, viele sind unter Ergebnisdruck. Die möchten schnell Sachen auf die Spur bringen. Und wenn man dann sagt, okay, wir müssen jetzt mal 4 Wochen warten, das ist für viele dann manchmal zu lang. Also da haben wir, arbeiten wir immer wieder stark daran, eben auch diesen Mehrwert von Tests erstmal klar zu machen und eben auch wirklich sich an so einen Ablauf zu halten und zu sagen, komm, wir machen das in diesen Schritten, weil das ist dann nachhaltig und das bringt dir den Mehrwert. Und dann weißt du am Ende auch, ob es wirklich was gebracht hat, weil Bauchgefühl ist halt nicht unser Arbeitsansatz.
Klar, und wenn man dann unnötig Geld ausgibt für eine Veränderung, die dann am Ende eher schlechter performt als das Original, das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Was würdest du denn sagen, sind so die häufigsten Fehler, die Unternehmen machen, wenn Besucher auf die Webseite kommen und dann am Ende aber doch nicht konvertieren?
Das ist eine gute Frage, die ist natürlich, die kann man so und so beantworten. Also was wir halt immer wieder sehen, ist, wenn wir jetzt mal von E-Commerce ausgehen und die Leute auf Produkt-Detailseiten landen, dass halt Produkt, so Benefits gar nicht richtig hervorgehoben wird. Also es gibt immer wieder noch Händler, die sehr featurebezogen ihr Produkt präsentieren. Dann sind Bilder manchmal unvorteilhaft. Ich kann die Seite nicht gut scannen. Also ich sehe gar nicht, was kostet das eigentlich so? Wo ist denn der Preis? Wird's geliefert? Wann wird's geliefert? Und wo ist überhaupt der Warenkorbknopf? Also sehr unstrukturierte Buyboxen haben wir ganz oft, komplizierte Abläufe, sich Varianten auszusuchen, sehen wir immer wieder.
Was würdest du denn sagen, sind die Bausteine einer gut performenden Produktdetailseite?
Die Bausteine einer gut performenden Produktdetailseite sind auf jeden Fall einmal die Bilder, also die Produktfotos. In den meisten Fällen, es gibt wenige Fälle, wo die nicht ganz so relevant sind, aber meistens sind sie das schon. Eben eine unserer Erfahrung nach eine klar abgegrenzte Buybox. Also wenn man wirklich so einen Kasten macht, da ist der Produktname drin, da ist der Preis drin, die Variantenauswahl, der Call-to-Action-Button und das alles so ein bisschen gut strukturiert, dass man das wirklich so sieht. Ha, Preis, Lieferbedingungen, da drücke ich es, um es zu kaufen. Das funktioniert ganz gut und dann eben auch eine Vorteilskommunikation relativ dicht bei dieser Buybox, also entweder Produktvorteile oder aber auch sowas wie, hey, Versand ist kostenlos, ich habe 30 Tage Rückgaberecht und vielleicht noch irgendwas Zusätzliches, wodurch sich der Händler hervorheben kann. Wenn man das da in der Nähe hat, dann hat man eigentlich schon relativ sicher eine gute Conversion, denke ich mal.
Ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, die Vorteile zu vermitteln. Ich habe da jetzt auch kürzlich erst auf LinkedIn gesehen, früher war es ja noch meistens diese Zahlungsanbieter, die man irgendwo in der Nähe von den Warenkorb-Button platziert hat, einfach um zu zeigen, hey, du kannst bei uns mit Kreditkarte, mit Rechnung zahlen. Mittlerweile performt aber besser, wenn man eben die Vorteile dahin schreibt und nicht mehr die Zahlungsanbieter. Haben wir jetzt selber noch nicht getestet, habe ich jetzt aber bei vielen schon in den Case Studies gesehen, dass eben die Vorteile für die Kunden viel, viel wichtiger sind.
Ja, wobei wir auch beides noch machen. Also Zahlungsanbieterkommunikation gehört bei uns zu den Standards, die wir immer in die Buybox platzieren. Aber wir testen es natürlich auch, ganz klar. Aber es ist immer einer der ersten Tests, die wir auch machen, wenn es der Händler noch nicht hat. Wir haben festgestellt, was mittlerweile besser performt oft ist, wenn diese Zahlungsanbieter-Icons halt nicht farbig sind, sondern grau. Also ein bisschen dezenter. Also sie sind da, aber ein bisschen dezenter. Es funktioniert ganz gut.
Kannst du dir erklären, warum?
Ich erkläre mir das tatsächlich so. Es sieht halt oft, finde ich, eleganter aus. Man hat so ein relativ einheitliches Farbbild, obwohl man sehr viele verschiedene Anbieter hat. Das könnte so ein Grund sein. Aber das verbessert natürlich auch wieder die Scannbarkeit. Also es lenkt dann nicht ab von dem Warenkorb-Button oder den anderen, vielleicht noch wichtigeren Elementen in der Buybox.
Jetzt haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Ihr schaltet natürlich Ads, Google Ads vor allem. Und dann natürlich bietet ihr auch die Optimierung von Landingpages an. Wie kombiniert ihr das? Also kombiniert ihr das überhaupt, dass ihr sagt, okay, wir haben jetzt Kunde X, der macht bei uns die Anzeigen, da müssen wir natürlich auch direkt was auf der Landingpage machen.
Jein, wir haben meistens die Anfragen für Crow sowieso von den Account Managern aus dem SEA-Bereich. Also wenn Bestandskunden bei uns Crow machen wollen. Wir haben natürlich auch Leute, die bei uns keine Google Ads schalten, die nur zu uns kommen zur Conversion-Optimierung. Aber die Bestandskunden, da kommen die Anfragen eben über die Account Manager und die haben dann meistens schon auch, sag ich mal, so ein Szenario mit, was die mitgeben in der Anfrage, bevor die Zusammenarbeit beginnt und auch später. Es klappt jetzt nicht immer, weil wir manchmal andere Potenziale aufdecken, aber häufig haben wir dann regelmäßige Austausch-Meetings mit den Account-Managern aus dem SEA-Bereich, um dann auch zu sagen, hey, guck mal, gerade Kampagne auf die Kategorien, guckt euch mal die Kategorie-Seite an und so, ja.
Ja, also ich finde tatsächlich ist es ein Thema, das zu selten noch bei den Unternehmen Hand in Hand geht, weil einfach der eine Teil bei der einfach in unterschiedlichen Bereichen liegt. Die Ads liegen in der Ads-Abteilung, CRO wird dann meistens vom E-Commerce gemacht oder eben es gibt eine CRO-Abteilung. Und ich finde, es sollte eigentlich noch viel, viel mehr Hand in Hand gehen, weil man meiner Meinung nach unheimliches Potenzial verschenkt.
Ja, definitiv. Also sowohl was Umsatzzahlen betrifft, aber halt auch aus so einer Kosteneffizienz-Geschichte, weil eine schlecht konvertierende Seite, auf die ich Ads schalte, verbrennt halt unnötig Ads-Budget.
Hättest du ein Best Practice für uns, bei dem ihr wirklich sagen könntet, hey, dadurch haben wir die Conversion Rate erheblich erhöht?
Also das eine Beispiel, was ich schon genannt habe, das funktioniert so gut wie immer. Dieses mach, wenn du einen E-Commerce-Shop hast, eine Buybox richtig als Box. Genau. Das funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut. Das ist so ein Top-Ding bei uns. Was noch, wenn wir jetzt mal von Landingpages ausgehen und vielleicht auch Lead-Generierung, funktioniert halt auch immer super, das Kontaktformular oder den Call-to-Action für das, was ich da eigentlich machen will, einen Demo-Termin oder so, schön in der Hero-Section zu haben. Da sehen wir auch oft noch Landingpages, da kommt das dann irgendwann nach dreimal Scrollen. Das funktioniert auch gut. Das wären jetzt mal so zwei Beispiele.
Fällt dir gerade auch so ein Test ein, bei dem ihr euch eigentlich sicher wart, dass ihr dadurch auf jeden Fall die Conversions erhöht, aber dann kam es alles komplett anders?
Wir machen in der letzten Zeit häufiger die Erfahrung, dass solche Social-Proof-Geschichten streckenweise gar nicht mehr so gut funktionieren. Also die bringen manchmal Uplifts, die gar nicht so hoch sind und dann nicht statistisch signifikant werden. Und wir hatten, glaube ich, auch schon Fälle, wo es sogar einen Downlift gebracht hat, wenn wir dann irgendwie eine Kundenbewertung da platziert haben oder sowas. Das ist ganz erstaunlich. Wir können es uns auch nur so halb erklären. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass immer mehr Bewertungen gekauft werden oder fake sind. Aber das ist so eine Sache, die wir herausgefunden haben.
Finde ich jetzt tatsächlich auch überraschend, wenn ich mich jetzt so an unsere vorherigen Folgen erinnere, war Social Proof eigentlich immer eins von den Behavior Patterns, bei dem uns Gäste gesagt haben, ja, das ist was, das funktioniert sehr, sehr häufig.
Ja, hat in der Vergangenheit auch häufiger funktioniert. Wie gesagt, unserer Erfahrung nach nimmt der krasse positive Effekt so ein bisschen ab. Wichtig finden wir natürlich nach wie vor, aber ich glaube, da muss man auch überlegen, in welcher Form man macht. Ich glaube, da muss man auch wieder hervorstechen, weil sowas wie die Standard-Tools, um Bewertung einzubinden, die sind halt auch so ein bisschen abgegessen. Die sieht man überall und vielleicht blenden das die Leute mittlerweile auch einfach aus, so ein bisschen und denken, oh ja, 5 Sterne, okay.
Was würdest du denn sagen, sind so für euch die größten Herausforderungen beim Testing?
Also für uns als Agentur sind definitiv, also einmal den Kunden davon zu überzeugen, überhaupt zu testen, das Zeitinvest aufzubringen für den Test. Dann für uns so intern sind es manchmal Herausforderungen technischer Natur, ne? Dann funktioniert irgendwie das Tracking mal nicht so ganz, muss man nochmal nacharbeiten. Oder der Test ist knifflig aufzusetzen im Testing-Tool und so weiter. Das sind so für uns die Herausforderung und eben auch, um nochmal zu dem Allgemeinen zurückzukommen, diese Mehrwertverdeutlichung für den Kunden. Wenn man sagt, ja, wir machen jetzt einen Test und nächsten Monat machen wir noch einen und übers Jahr haben wir dann eine Anzahl von so und so viele Tests und wenn wir dann mal davon ausgehen, dass, sagen wir mal, 40% der Tests erfolgreich sind und diesen und jenen Uplift bringen, dann hast du diesen und jenen Mehrumsatz dann nachhaltig dadurch. Und das ist halt so, es ist halt ein langer Zeitraum. Es ist nicht so, dass ich morgen den Schalter umlege und dann, wups, 30% mehr Umsatz oder so. Und das ist dann so ein Punkt, wo auch immer wieder Fragen kommen. So, ah, ja, was haben wir denn jetzt da getestet? Und das Letzte, was dann oft sehr ärgerlich ist, wenn wir erfolgreiche Tests haben und die dann übergeben zur Integration und dann irgendwie feststellen, es vergehen Monate und es wird einfach ein Test nicht integriert, wo wir dann immer auch hingehen und sagen, ja, okay, du hast keine Kapazität gerade. Sollen wir mal das Testing-Tool auf 100% Traffic stellen für die Testvariante, damit du da diesen Umsatz nicht verlierst? Ja, das sind so ein paar der Sachen, mit denen wir so zu tun haben.
Ja, vor allem, wenn zu viel Zeit vergeht, könntest du den Test eigentlich nochmal neu aufrollen, um zu sehen, funktioniert es auch immer noch.
Ja, wobei wir da auch schon echt hinterher sind. Also wir probieren natürlich nicht, dass so viel Zeit verstreicht, aber so in meiner Welt denke ich immer, wow, wenn wir einen Test haben, und wir hatten halt teilweise Tests, da gab es dann auch mal 20% Uplift oder 25% Uplift, das muss doch einfach zack, zack integriert sein. Und es sind ja oft auch Tests, da muss man jetzt nicht noch 3, 4, 5 Tage Entwicklerressourcen haben. Das sind ja auch Kleinigkeiten, ne, die eigentlich leicht zu integrieren wären.
Welche Tools nutzt ihr für Conversion-Optimierung?
Wir benutzen, wir haben noch so zwei Lager bei uns. Wir für Design- und Mockup-Geschichten nutzen ein paar Leute noch XD von Adobe. Ich und zwei meiner Kollegen nutzen Figma. Und wie es aussieht, scheint das sich ja jetzt auch in Richtung Figma zu bewegen, ne? Weil Adobe hat ja XD so ein bisschen schon in die Rente fast geschickt. Ansonsten benutzen wir sehr gerne Clarity für also Heatmaps und Clickmaps, weil es eben ein gutes Tool ist und kostenfrei ist. Das ist natürlich sehr interessant. Wir haben Analytics für unsere Zahlengeschichten. Wir benutzen zum Testing dann Chameleon und Verify. Wir hatten auch früher noch andere Tools für Banner, Widgets und Pop-ups, aber das kann man ja mittlerweile auch in Chameleon abbilden, deswegen wird es dahin wandern. Ja, also ich meine, ich würde natürlich davon träumen, irgendwie Optimizely benutzen zu können, aber das ist halt für uns bisher noch in unwirtschaftlichen Bereichen.
Ich glaube, damit habt ihr auf jeden Fall auch mal einen guten Toolstack einfach für die Optimierung. Würdest du sagen, man sollte auf jeden Fall immer zum Beispiel sowas wie Clarify für die qualitative Datenanalyse haben und dann aber auch noch ein Analytics, zum Beispiel die quantitative Datenanalysen?
Auf jeden Fall sollte man beides in Kombination haben, wobei wir mittlerweile der Meinung sind und wir wollen auch ein bisschen mehr in Richtung qualitative Research gehen, weil wir da, glaube ich, einfach noch die tiefgreifenden Erkenntnisse daraus gewinnen können. Also Analytics ist immer der erste Anlaufpunkt, um mal zu gucken, wo könnten denn die Potenzialfelder vor allen Dingen liegen, oder aber auch, um schlicht und ergreifend festzustellen, wo sitzt denn der größte Hebel? Habe ich einen Seitentyp, wo ich denke, oh, da kann man viel optimieren, aber wenn da irgendwie 3% des Traffics nur drauf geht, ist das vielleicht nicht Prio 1. Da sind diese quantitativen Tools immer gut. Ansonsten, klar, Heatmaps angucken, habe ich letztens erst bei einer Landingpage-Optimierung benutzt, um zu gucken, wo muss denn der Content hin, welcher Content muss denn wohin, von der Wichtigkeit, wie tief sind denn die Leute eigentlich gekommen. Und wir wollen halt in der nächsten Zeit auch noch mehr experimentieren mit tatsächlich sowas wie User-Befragung, einfach mal Interviews machen.
Ja, ich glaube, die besten Informationen bekommt man einfach vom Kunden selbst. Ich auch immer ganz cool finde, sind Session-Recordings, wo man mal sehen kann, wo stockt der Kunde und das wirklich live nachverfolgen kann. Ich glaube, das ist auch immer eine gute Methode, um noch mehr Einblicke in das Kundenverhalten zu bekommen.
Das auf jeden Fall. Es gibt aber auch teilweise so Omnichannel-Kunden, also nur die Leute mit einem Ladenlokal oder sowas. Und es ist immer wieder erstaunlich, dass dann so ein Vorschlag immer totale Begeisterung auslöst, wenn man sagt, ja, habt ihr irgendwie eine Kundenservice-Hotline? Fragt doch mal die Leute da oder fragt doch mal eure Verkäufer im Laden, was dann die Leute so fragen.
Ja, ich glaube, das ist manchmal einfach noch zu wenig gemacht, auch einfach Stationäre und den Online-Handel zusammenzunehmen und einfach zu gucken, wie kann man jetzt vielleicht aus dem stationären Handel auch Erkenntnisse ziehen, die einem im Online-Handel weiterhelfen.
Definitiv, ja. Ich meine, letzten Endes die Bedürfnisse und Ängste der Kunden dürften ja ähnliche sein, wenn ich in einem Laden was kaufe und mich dann frage, oh, ist es jetzt das Richtige, ist der Preis gut, was ist, wenn das irgendwie kaputt geht und so. Und das habe ich ja dann online ganz genauso.
Das hast du ja ganz am Anfang schon gesagt, ihr beschäftigt euch viel mit KI. Setzt ihr künstliche Intelligenz bereits ein?
Also definitiv setzen wir das ein. Ist von Kollege zu Kollege ein bisschen unterschiedlich, in welcher Intensität. Wir haben halt einen Kollegen, der sich im Besonderen sehr, sehr intensiv damit beschäftigt und sehr viel experimentiert und es sehr viel benutzt. Ich liege da eher so in der Mitte, aber ich benutze es definitiv. Also ChatGPT haben wir auf jeden Fall als Plus-Account. Da ist ja auch DALL-E, diese Bildgenerierung mit drin. Und letzten Endes benutzen wir das oft für, also um Inspiration für Content zu kriegen, auch mal irgendwie Vorschläge für eine Produktbeschreibung oder aber auch Bullet Points für eine Hero Section, was kann man da zu dem Produkt hinschreiben, ne? Und DALL-E benutze ich mittlerweile, um für Präsentationen Bildmaterial zu erzeugen. Wenn ich sage, hey, ihr müsst eure Fotos mal in dieser und jener Form machen, und dann habe ich dann halt eben, brauche ich nicht irgendwelche Stockfotos suchen, sondern dann schreibe ich halt einen Prompt und kriege halt irgendwie so ziemlich das Bild, was später vielleicht auch als Foto mal geschossen werden soll. Und das funktioniert ganz gut. Also als Stockfotoersatz ist das eine tolle Sache.
Finde ich eine coole Idee, habe ich noch gar nicht so nachgedacht, wobei ich sagen muss, ich bin riesen Midjourney-Fan. Man muss sich reinfuchsen, also am Anfang ist es mir total schwer gefallen, überhaupt was annähernd Gutes rauszubekommen, aber wenn man sich da so ein bisschen reingefuchst hat, muss ich sagen, sind die Ergebnisse echt Wahnsinn.
Ja, mein Kollege, der hat auch privat so einen Midjourney-Account und hat uns da schon viele Sachen gezeigt, und ich finde es auch faszinierend, manchmal auch ein bisschen erschreckend, wie fotorealistisch die mittlerweile sind die Bilder.
Ja, also seit dem neuen Update, seit der neuen Version kannst du echt super viel mitmachen.
Ja, also ich habe auch mit DALL-E ganz viel rumexperimentiert und auch wirklich ganz viel, letztendlich so Quatsch produziert. Aber ich finde auch in so einem spielerischen Umgang lernt man auch das, was so ein Tool kann, am allerbesten, finde ich. Das ist mein persönlicher Ansatz.
Voll. Ich finde, es muss Spaß machen. Wenn es dir keinen Spaß macht, dann fuchst du dich ja auch nicht rein und dann sind die Ergebnisse auch nicht top. Es muss auf jeden Fall Spaß machen.
Definitiv, ja.
Jonathan, vielen lieben Dank für deine ganzen Insights und dass wir einfach mal so ein bisschen teilhaben durften, wie bei euch das ganze Testprogramm abläuft. Vielleicht zwei abschließende Fragen. Wen sollen wir deiner Meinung nach in eine kommende Folge CAO Café einladen?
Ihr könntet mal meinen lieben Kollegen Robert Schulze einladen. Der arbeitet für Amsel, beziehungsweise ist der Geschäftsführer, eine Amazon-Marketing-Agentur. Ich glaube, der kann euch viele interessante Sachen erzählen, wie das mit Conversions bei Amazon so geht und wie man das gut optimieren kann.
Guter Tipp. Zu Amazon hatten wir tatsächlich noch keine Folge. Also auf jeden Fall wird das noch ein Thema, wo wir besetzen müssen. Ich glaube, wenn er die Folge gehört hat, da habe ich ihn bestimmt schon auf LinkedIn kontaktiert. Was sind denn so deine drei Top-Bücher, Podcasts oder Blogs, um sich zum Thema Conversion-Optimierung so weiterzubilden, sich auch neue Inspirationen zu suchen?
Was ich selber sehr gerne nutze, so als Wissensdatenbank, ist die Seite von clientboost.com. Die ist sehr umfangreich und hat sehr viele Artikel zu allen möglichen Teilbereichen, die wir dann in der Optimierung angehen. Ansonsten gibt es auch noch die Conversion Snacks von Content Square. Die kann man sich auch immer mal gerne anschauen zu verschiedenen kleinen Themen. Und als Buch habe ich mal was, habe ich ein bisschen überlegt, was man mal nehmen könnte. Aber das war das Buch, was ich gelesen habe. Das war mein erster Berührungspunkt mit Verkaufspsychologie. Das ist von Paco Underhill und heißt Why We Buy. Und das ist ein relativ altes Buch schon. Und da geht es auch um Experimente im Einzelhandel. Also wie man irgendwie Regale aufstellt, damit Leute dann dahin gehen und die Sachen kaufen. Also Conversion-Optimierung im stationären Handel. Und das fand ich unheimlich faszinierend damals. Und deswegen kann man gut lesen, ist gar nicht so dick. Und sehr interessant.
Sehr gute Tipps. Ich glaube tatsächlich, dass sind alles neue Tipps, die wir hier noch nicht hatten. Deshalb freut mich umso mehr. Ihr wisst wie immer, ich packe es in die Shownotes rein, könnt ihr natürlich gerne reingucken. Jonathan, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Hat mich riesig gefreut.
Ja, danke, dass ich eingeladen wurde von euch. Hat mich auch gefreut.
Ja, sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in einer späteren Folge. Bis dann. Ciao.
Alles klar. Bis dann. Tschüss.